Grüß Gott miteinander. Mein Name ist schon gefallen, also mein Name ist Dr. Johannes Dreyer. Ich bin seit knapp 2 Jahren in Wien als Domkurat und als zugleich, wenn man neu ist, muss man auch andere Dinge tun. Als Aushilfskaplan, der Weihbischof Stefan nennt das immer freundlicherweise Missar, das klingt schon gleich besser, in La an der Thaya und in umgebenden Pfarreien. Eben war auch noch die Frage, was denn Domkuraten eigentlich machen. Die wohnen nicht nur am Stephansplatz, sondern die sind eigentlich nach der ältesten Tradition zuständig für die Seelsorge am Dom. Also hauptsächlich die Beichtzeiten, die Messfeiern, aber auch viele, viele Einzelgespräche und Einzelseelsorge. Eucharistie als höchste Stufe der Dankbarkeit. Das klingt wunderbar, ist aber, wenn man sich näher damit beschäftigt, nicht ganz leicht. Auf der einen Seite ist das für uns so selbstverständlich, als Priester, man hat ja nicht jeden Tag seine Messe, manchmal am Sonntag mehrere, was manche Schwierigkeiten mit sich bringt. Für sie ist es oft selbstverständlich, zur Messe zu gehen. Wir sprechen dann bei der Eucharistie von Danksagung oder auch Dankbarkeit. Aber sobald man beginnt, tiefer zu schauen, stellen sich die Probleme. Dann kommen alle Fragen, wie das ist. Sie kennen vielleicht diese Diskussion, die eigentlich relativ unfruchtbar ist. Da gibt es so Gegensätze, ist das eine Mahlfeier, ist das ein Opfer? Und dann klingelt das schon klappert im Hirn, wo man jetzt ist. Und dann wird das in die Schublade sortiert. Die Mahlfeier, das sind die Linken, und das Opfer, das sind die gut katholischen, die traditionellen. Ich will versuchen, das aus diesen Gegensätzen herauszulösen und will das in ein paar Schritten tun, indem ich zuerst einmal mit dem Pflug durch diesen festgetretenen Acker fahre und ein wenig problematisiere. Und dann im zweiten Schritt versuche ich, einige Grundlinien deutlich zu machen, damit wir uns das nochmal ganz kurz bewusst wird, wenn die Kirche von Eucharistie spricht, was sie da meint. Das kann ich natürlich nicht ganz ausführlich tun, sonst sitzen wir Weihnachten noch hier. Und das hat niemand vor. Sie haben, glaube ich, jetzt so, Sie geben mir gut 45 Minuten. Dann müssen wir einen Begriff anschauen, der auch zunächst sehr abstrakt klingt. Das ist ein Fremdwort. Anamnese. Davon müssen wir keine Angst haben, weil in meinem Hauptschritt, im allerletzten, will ich Ihnen einen Entwurf vorstellen, der mich selber sehr überrascht hat und mir einen sehr erfrischenden Zugang zu dem, was Eucharistie ist, vermittelt hat. Und das ausgerechnet von einem nicht römisch-katholischen Theologen, sondern von einem orthodoxen Theologen, Alexander Schmemann. Und das ist so vom Menschsein, wer ist der Mensch ausgehend, ich fand das so erfrischend, dass ich das gerne heute mit Ihnen teilen wollte. Also, erster Schritt, Problematisierung. Ich habe das schon gesagt, Eucharistie ist ein griechisches Fremdwort und wir sagen das dann etymologisch, also von der Wortbedeutung her, Danksagung. Manchmal ist das irreführend mit der Etymologie, in diesem Fall nicht, aber wir müssen immer vorsichtig sein. Wenn wir zum Beispiel ein Fremdwort hören wie Sacramentum, also heute ist der heilige Ambrosius, der war einer solcher der Kandidaten, die diese griechischen Begriffe ins Lateinische überführt haben, und die dafür manchmal sehr eigenartige Begriffe verwendet haben. Zum Beispiel Sacramentum bedeutet eigentlich, das ist in der Urbedeutung, der Fahneneid der römischen Soldaten. Ich denke, lieber Herr Jesus, was hat der Fahneneid der römischen Soldaten mit der Eucharistie zu tun? Auch Augustinus, als, man kann nicht sagen Schüler des Ambrosius, aber die haben versucht, das in die westliche, in die lateinische Welt zu übersetzen mit Begriffen, die noch nicht ganz besetzt waren. Und sie so neu zu erschließen. Also nur von der Wortbedeutung her zu schauen, hat auch seine Grenzen. Denn wir sagen damit manchmal viel, manchmal sagen wir auch damit nichts oder wir sagen alles. Aber man muss eben einen Schritt zurückgehen und tiefer gehen. Deshalb finde ich schön, dass es ein solches Forum gibt, wie ich heute schon Jahrzehnte, dass ich sozusagen, man müsste das dem Papst schreiben, der jetzt dafür eintritt im neuesten Schreiben zur Liturgie, dass man sich um Bildung müht. Also da könnte die Schottenpfarrer mal hinschreiben und sagen, also machen wir schon lange. Kämpft vielleicht gut an bei Franziskus. Ich denke, das ist nicht nur meine Wahrnehmung oder von denen, die in irgendwelchen Zeitschriften oder Büchern Artikel schreiben, das erleben Sie, denke ich, alle hautnah, dass wir in einer großen Krise sind. Was die Kirche angeht, wir nennen das dann oft Glaubenskrise, auch eine Krise der Liturgie. Wir sind aber auch, und ich denke, das ist nochmal tiefer gesehen, in einer Gotteskrise, wie Johann Baptist Metz das seinerzeit genannt hat, indem wir nicht in einer Gesellschaft leben, die Gott bekämpft. Wir sagen ja, wir leben in einer säkularen Gesellschaft. Wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, der das vollkommen gleichgültig ist. Also wenn wir es noch mit richtigen, hartgesottenen Atheisten zu tun hätten, würden wir uns eigentlich leichter tun, weil dann kann man sich auseinandersetzen. Und da ist mir jeder lieber, der solche Fragen überhaupt stellt. Aber die Fragen werden gar nicht mehr gestellt. Es ist einfach egal. Wir haben nur noch einen Weihnachtsmarkt draußen. Ja, schön, ist ein bisschen atmosphärisch, muss ja sein, passt zum Dezember. Seedunkel, was sollen wir sonst tun mit dem Dezember? Aber dass das irgendetwas zu tun hat mit Gott, mit dem Verständnis von Welt. Und je mehr wir über die Gotteskrise, dieses Stichwort von Metz ist schon einige Jahrzehnte alt, sehen wir jetzt, dass wir auch in eine Krise des Menschen hineinkommen. In eine Krise des Selbstverständnisses des Menschen. Wir sehen das schon länger an der Frage am Beginn des menschlichen Lebens. Wir sehen das jetzt am Ende des menschlichen Lebens. Bill Gates hat vor einigen Wochen einen interessanten Tweet geschrieben, in dem er sagt, man müsse endgültig doch mal aufhören, die Todesstrafe zu kriminalisieren und zu bekämpfen. Davon müsse man häufig Gebrauch machen. Und auch Euthanasie sei ein entsprechendes Projekt, das man verfolgen müsste. Wenn man halt im Alter nicht mehr helfen kann, okay, Spritze, Lösung. Der Tweet war in 2 Tagen verschwunden, weil das natürlich nicht politisch korrekt ist, was er gesagt hat, aber es ist eine politische Agenda, die uns die Krise des Verständnisses von Menschen vor Augen führt, die in diametralem Gegensatz zum christlichen Glauben steht. Sie sehen an diesen Skizzen schon, dass, wenn wir über die Liturgie, über die Eucharistie reden, dass diese innerkirchlichen Kämpfe, die wir uns manchmal luxuriös leisten, also die Liturgie ist jetzt in der Krise seit dem Zweiten Vatikanum und vorher war alles besser und die alte Messe rettet uns, dass es viel zu kurz gegriffen ist. Das ist viel zu oberflächlich gesehen, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es, wie bei jeder Liturgiereform, auch bei der letzten, die wir hatten, Fragezeichen. Also ich nenne ein Beispiel, gestern der heilige Nikolaus. Man hat in der Liturgiereform so ein richtig positivistisches Geschichtsverständnis an den Tag gelegt und gesagt, alle Heiligen, die man nicht richtig historisch, richtig an den Quellen nachweisen kann, die müssen weg. Man hat die dann im letzten Moment dann doch noch drin gelassen, weil der Aufschrei zu groß war. Aber von Nikolaus wissen wir historisch nicht sehr viel. Deshalb war der raus. Das Kind weiß noch ein, oder wusste mal noch, aber weiß noch einigermaßen etwas vom Nikolaus. Wenn auch am Ende entstellt, wie so zu einem Rumpelstilzchen Weihnachtsmann. Aber immerhin sind noch Spurenelemente da. Ja? Oder Christophorus. Selbst derjenige, der nichts glaubt, hängt sich vielleicht noch einen ins Auto. Aber von dem wissen wir nichts. Von Christophorus weiß man nur, dass im 4. Jahrhundert eine Kirche in Nikomedien seinem Gedächtnis geweiht ist. Deshalb flog der raus aus dem Kalender. Das ist merkwürdig. Also das sind nur einige Beispiele, dass natürlich auch die letzte Liturgiereform ihre Schwächen hat. Oder auch ein ganz unverdächtiger Zeuge, der Innsbrucker Liturgiewissenschaftler, den ich nachher noch einmal erwähnen werde, Reinhard Messner, nicht zu verwechseln mit Reinhold Messner, der wirklich zu den, wenn man das so einordnen will, zu den fortschrittlichen Denkern in dieser Disziplin gehört, der nüchtern feststellt, dass unsere Form der Liturgie, er nimmt die Sonntagsliturgie, eigentlich in den letzten 50 Jahren keine Bindekraft entfaltet hat. Weil die Kirchen sind leer, fast leer. Wenn wir dann die Eucharistiefeier anschauen, natürlich nicht in der Schottenpfarre. Nein, im Dom ist das schon manchmal der Fall. Dann sehen wir, dass diese Feier überlastet ist. Weil wir außer der Messe ja sonst nichts mehr haben. all die anderen Andachtsformen und Liturgieformen wieder, Schottenpfarrei ausgenommen, da gibt es das Stundengebet durch die Mönche. Aber nehmen Sie eine normale Pfarre, die kennen eigentlich fast nur noch die Messe und da wird alles in die Messe hineingepackt. Die Messe ist eine halbe Informationsveranstaltung oder sie ist politische Instruktion, sie ist eine Mischung aus Infotainment und mit vielen fremden Elementen überlagert. Es gibt eine große Unsicherheit auch bei uns Priestern, indem man sagt, kann man, wenn man das Messbuch aufschlägt, kann man denn solche Sätze überhaupt noch sagen? Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Das Tagesgebet, das ist eine Erfindung in Deutschland der Liturgiereform. Das heißt gar nicht Tagesgebet, diesen Begriff gibt es eigentlich gar nicht. Im lateinischen Messbuch steht Collecta. Da werden Sie sagen, Moment, what, my God, das war wieder das Wort. Ja, das brauchen wir doch jetzt bei der Gabenbereitung, wie ist das? Collecta meint nicht die Einsammlung des Geldes, sondern meint die Einsammlung der einzelnen Gebete. Das, was man kaum erlebt irgendwo im Gottesdienstvollzug, dass der Vorsteher, der Priester sagt, lasset uns beten. Und dann muss eine Stille sein, steht in den Rubriken. Eine vernehmbare Stille, wo jede und jeder einzeln beten kann. Selbst wenn Sie noch so einen guten Liturgiekreis haben in der Pfarre, der sagt, wir schreiben jetzt mal ein Gebet, und das Messbuch gleich mal weg, wir schreiben jetzt ein Gebet, wo wir uns selber wiederfinden. Und da sitzen vier Leute. Schreiben Sie mal ein Gebet mit vier Leuten, wo sich alle wiederfinden. Ich wünsche viel Vergnügen. Entweder ist das 5 Seiten lang und man wird gar nicht fertig damit, oder es ist, Paul-Michael Zulehner hat das einmal in einem kleinen Büchlein, das einmal Logorö genannt. Wortdurchfall. Darunter leiden viele Liturgien. Der Sinn dieser Kollekta ist nichts anderes als die einzelnen Gebete, die im Stillen gesprochen werden, wo jeder und jeder eine andere Ausgangssituation hat. Dem einen ist morgens der Papageitor von der Stange gefallen, die andere hat ein schönes Erlebnis gehabt, noch ein anderer plagt sich mit anderen Sorgen. All das wird in der Stille gebetet und zum Ausdruck gebracht. Und diese Kollekta im Messbuch ist nichts anderes als nur eine feierliche Zusammenfassung. Wenn ich natürlich sage, dieser Text, der da im Messbuch steht, der muss mein Leben abbilden, das schafft kaum ein Text. Das ist aber auch nicht die Absicht dieses Textes. Also als kleines Beispiel. Diese Unsicherheit, auch manchmal Unkenntnis im Klerus und nicht nur im Klerus, die an so einem kleinen Beispiel deutlich wird, überträgt sich als Unsicherheit auf die ganze Gemeinde. In der Pädagogik nennt man das reziproke Affekte. Es gibt positive und negative. Also wenn der Lehrer vorne rumhampelt und ständig irgendwie was Nervöses macht, muss er sich nicht wundern, dass die nach 10 Minuten diese Kids über Tisch und Bänke springen. Ja, das überträgt sich. So ist das in der Liturgie auch. Ich glaube, hier liegt ein Punkt, den wir in der Diskussion viel zu wenig beachten, dass auch deshalb die Kirchen leerer werden. Die Leute halten das nicht aus. Und wenn Sie eine Infotainment-Show haben am Sonntagmorgen, wo da vorne einem ein Mikrofon auf und ab geht und meint, er muss die Leute unterhalten, okay, dann schauen Sie irgendwann, jetzt weiß ich, ich schaue kein Fern, aber in Deutschland schaut man dann den ZDF-Fernsehgarten am Sonntagmorgen, weil die machen das besser mit der Unterhaltung. Ich weiß nicht, was man in Österreich einschaltet. Irgendwie gibt es auch sicher einen gesendeten Frühschoppen oder irgendwas aus einem Weinlokal, irgendeine schöne Unterhaltung. Es stellen sich aber nochmal, ich will eine Schicht tiefer gehen, den Blick auf das, was wir Dankbarkeit oder Danksagung nennen, auch anthropologische Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachten. Ich erlebe das bei jungen Studenten, auch solchen, die manchmal zum Gespräch kommen. Ich habe das irgendwie als Kind gelernt, manchmal vielleicht nicht mit den richtigen Erziehungsmethoden. Ich erinnere mich, wenn ich mit meiner Mutter in die Metzgerei ging, das war ein entfernter Verwandte, bekam ich am Schluss immer ein Stück Wurst. Ich mochte aber keine Wurst. Mir wäre irgendein Bonbon lieber gewesen. Aber ich bekam ein Stück Wurst und weil ich das nicht mochte, habe ich natürlich manchmal vergessen, artig Danke zu sagen. Da kam immer so ein diskreter Hinweis und mit dem Fuß, wie sagt man denn? Aber ich habe den Eindruck, jüngere Generationen haben das generell verlernt, Danke zu sagen. Diese Gesellschaft, die wir als Konsum- oder hedonistische Gesellschaft beschreiben, kennt kaum noch Dankbarkeit. Das ist alles selbstverständlich. Ist ja alles da.